Gott auf. Herr Jesus, wir beten, gib uns Licht in deinem Wort über Christus und die Gemeinde. Bitten dich, gewinne noch mehr unser Herz für dich und auch für die Gemeinde. Wir danken dir für diese Zeit der Versammlung. Wir sind jetzt schon einige Zeit in Matthäus 13. Und in diesen letzten Wochen haben wir die zwei Gleichnisse in Matthäus 13 immer wieder gelesen, versucht zu verstehen. Das eine Gleichnis über den Schatz im Acker, da fand einer einen Schatz im Acker, freute sich, verbarg ihn, verkaufte alles, kaufte den Acker. Und dann haben wir einen Kaufmann, der sucht schöne Perlen. Und er findet eine sehr kostbare, verkauft alles, was er hat und kauft die Perle. Diese beiden Gleichnisse sind sehr kurz und sehr prägnant. Man muss schon nachdenken, Herr, was bedeutet das? Aber im Epheserbrief wird uns ein bisschen erklärt, was bedeutet das? Warum ist Christus und die Gemeinde so kostbar? Diese 6 Kapitel öffnen ein Fenster. Diese 6 Kapitel öffnen eine Tür in das Herz Gottes. Der Bruder Paulus, er hatte wirklich solch eine Gnade, das zu sehen. Und er erläutert Christus und die Gemeinde. Wir haben gelesen, also gestern haben wir gelesen, dass der Schatz im Acker, der Mann, der ihn fand, hat ihn wieder verborgen. Okay? Im Epheserbrief kommt das Wort Geheimnis 6-mal vor. Das ist ein Geheimnis. Das Geheimnis seines Willens. Kennen wir das? Gott hat ein Geheimnis. Dann sagt er, das Geheimnis, das von Ewigkeit her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Das ist gewaltig. Eigentlich ein tiefes Wort. Dann erwähnt er auch das Geheimnis des Evangeliums. Also, wir sollen das Evangelium predigen. Absolut. Trotzdem ist es ein Geheimnis. Manchmal redest du zu jemand und er versteht nicht. Er sieht einfach nicht. Das ist ein Geheimnis. Und wirklich, Paulus, sein Horizont ist sehr weit. Er sagt, in Gott, der alles geschaffen hat, macht sich sogar Gedanken über die Schöpfung. Da ist die Schöpfung, aber in der Schöpfung ist ein Geheimnis. Es gibt in der Bibel auch andere Personen, die darüber nachgedacht haben. Also ich kenne 2, Salomo und Hiob. Die 2 haben sich tiefere Gedanken gemacht. Der Salomo hat alles genau betrachtet. Nicht nur die Schöpfung. Er betrachtete genau, wie die Menschen leben, was sie tun, wie sie leiden, ihre Arbeit, ihre Mühe. Und er fragte sich, wozu ist das alles? Und er suchte eine Antwort, aber er fand keine. Salomo wiederholt immer wieder diese Worte, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Und dieser Salomo hat sich Dinge geleistet, das können wir nicht. Er baute fleißig, er pflanzte fleißig, er beschaffte sich viele Diener, Sogar er hat Gottes Haus gebaut, der Mann. Der Mann hat viel gemacht. Er sagt, er hat sich nichts, auf nichts verzichtet. Alles, was er geplant hat, er hat es auch wirklich gemacht. Und dann sagt er, alles ist Nichtigkeit. Und er sagt, okay, ich hatte Freude an dem, was ich da gemacht hatte, das war alles. Und er sagt dann, ja, es gibt nichts Besseres für den Menschen, als zu essen und zu trinken und Freude zu haben an dem, was er leistet. Und auch das ist eine Gabe Gottes. Okay, Amen. Dann sagen wir ja. Aber was er wollte, hat er nicht gefunden. Er stand vor einer Mauer, die er nicht durchdringen konnte. Wozu ist das alles? Dann der andere war Hiob. Und Hiob fragte aus einem ganz anderen Hintergrund. Hiob kannte den Herrn. Und der Hiob wandelte wirklich in seinen Wegen. Also wenn ich das so sagen kann, Gott war stolz auf den Mann. Aber Gott erlaubte, dass dieser Hiob ins Leiden kommt. Dass ihm alles genommen wird. Oder sagen wir fast alles, nicht alles. Und Gott erlaubte, dass er sehr krank wird. Und der Mann hat ausgeharrt. Er ging nicht weg. Er blieb Gott treu. Aber er fragte verzweifelt danach, Herr, warum muss ich leiden? Er fand keine Antwort. Und es ging nicht nur ihm so, es geht uns auch so. Wir, die wir an den Herrn glauben, wir wissen, dass wir auch durch Zeiten der Leiden gehen müssen. Und es geht auch uns so, wir fragen dann, Herr, warum? Warum das alles? Und Hiob, ja, er fragte Gott, Herr, warum? Warum lässt du mich die Sünden meiner Jugend büßen? Ich habe manchmal auch schon so gedacht, ja. Wenn es mir schlecht ging, habe ich gedacht, tja, Bruder, du bist selbst schuld. Du hast da und da einen Fehler gemacht, jetzt geht's dir schlecht. Und dann seine drei Freunde, sie haben ihn verdammt. Sie haben Hiob gesagt, du Hiob, irgendwas in deinem Leben ist falsch, dass du so leidest. Aber Hiob beteuerte, ich mache nichts falsch. Und über diesen Punkt streiten sie. Ich glaube, 36 Kapitel streiten sie. Ja, viel zu sagen. Aber Gott war Hiob barmherzig. Gott erschien ihm. Und Gott machte diesem Mann keinen Vorwurf. Er zeigte ihm, Gott zeigte ihm, durch das, was Gott ihm sagte, er zeigte ihm, dass er, das heißt Gott, genau weiß, was er tut. Er macht keinen Fehler. Unsere Leiden sind kein Zufall. Gott weiß genau, was er will. Und Gott zeigte Hiob eigentlich auch, also mit seinen Worten, nicht so direkt, aber zeigte ihm, Hiob, ich habe mit allem ein gutes Ziel. Gott hat kein böses Ziel. Wenn wir leiden, Schwierigkeiten haben, es ist auch seine Liebe. Es ist nicht sein Zorn. Es ist nicht sein Zorn. Bevor ich aber dort weitermache mit der Gemeinde, mit uns, möchte ich euch auf ein kleines Wörtchen aufmerksam machen im Epheserbrief. Ein kleiner Ausdruck, der fast beiläufig immer fällt. Der Ausdruck heißt in Christus oder in ihm. An allen Ecken und Enden heißt es in ihm, in Christus. Ich habe mir das mal aufgeschrieben hier. Segen in Christus. Unsere Auserwählung in Christus. Unser Erbteil in ihm. Lebendig gemacht in und mit ihm. Nahe geworden in Christus. Wir werden zusammengefügt und aufgebaut in Christus. Wir haben Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht in ihm. Diese Person ist wunderbar. Außerhalb von ihm, es scheint so, außerhalb von ihm gibt es nichts. In uns selber, tut mir leid, gibt es nichts. Es ist alles, dieses große Paket ist in ihm. Als mir dieser Ausdruck vor etlichen Jahren bewusst wurde, da musste ich denken, diese Person muss man kennenlernen. Diese Person ist ausgezeichnet, was alles in ihm ist. In ihm ist wirklich die Fülle. Ja, ein Bruder betete heute Abend, Herr, in dir ist die Fülle. Amen. Dieser Christus ist reich. Es lohnt sich, ihn kennenzulernen. Nicht nur aus der Ferne, sondern etwas näher zu kommen. Der Herr ruft uns immer wieder, komm näher. Lerne mich kennen. Nun, wer ist diese Person? Also ich habe mal drei Aspekte. Es gibt noch viel mehr. Wir haben sogar in unserem Liederbuch ein Lied. Da sind so viele Strophen über den Christus. Aber ich bringe heute mal drei Aspekte. Der erste ist in Epheser 1. Er ist als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Dieser Ausdruck ist eigentlich sehr positiv. Er ist eine Gabe. Der Ausdruck gegeben ist eigentlich ein wunderbarer Ausdruck. Gott hat sein Bestes gegeben. Nicht nur etwas, sondern seinen eigenen Sohn. Und sein Sohn musste durch Tod und Auferstehung hindurchgehen, um zum Geist zu werden, damit er uns gegeben wird. Dieser Christus ist heute der Geist, der Gemeinde gegeben ist. Damals, als Christus auf der Erde lebte, es war nicht so leicht, mit ihm in Kontakt zu kommen. Da waren Volksmengen, da waren viele Leute, die sich um ihn sammelten. Die Bibel erzählt, dass eine Frau verzweifelt war und sie drängte sich durch alle Leute hindurch und sagt, ich will ihn berühren, damit ich gesund werde. Und die Frau hat es geschafft. Durch die Menge hindurch und sein Kleid berührt und sie wurde gesund. Aber heute ist der Herr der Geist. Das ist viel besser. Er ist immer verfügbar. Und wir können ihn heute nicht mit unseren natürlichen Augen sehen, aber wir können ihn sehen mit den inneren Augen. Und dafür kommen wir in der Versammlung zusammen. Das ist ein Grund, warum wir zusammenkommen. Herr, wir wollen dich sehen. Herr, wir wollen dich im Glauben berühren. Wir sagen, das ist möglich. Manche stoßen sich vielleicht an dem Wort berühren, aber wir wissen, das ist möglich. Wir wollen den Herrn berühren in seinem Leben, in seiner Person, in seiner Fülle. Andererseits ist dieser Christus das Haupt, als Haupt der Gemeinde gegeben. Also das Haupt heißt wirklich, er hat die Leitung. Er darf sagen, wo es lang geht und er hat auch Erwartungen an uns. Ja? Der Herr hat bestimmte Dinge, die er von der Gemeinde erwartet. Und manche von uns sind schon lange gläubig und wir wissen vieles. Wir kennen Matthäus 5 bis 7 sehr gut. Kennt ihr das nicht gut? Ich kenne das gut. Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. Die Worte sind sehr gut. Nicht so einfach. Aber es sind wirklich seine Worte. Aber ich möchte heute Abend einen Aspekt will ich betonen. Sein Thron, der Thron des Herrn, ist ein Thron der Gnade. Und weil das so ist, ist das Erste, was der Herr will, das Gebet. Zu ihm kommen. Wir sind heute nicht im Gesetz. Also man kann das Neue Testament gesetzlich verstehen. Und das macht auch Probleme, wenn einer diese ganzen Gebote gesetzlich nimmt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebt eure Feinde. Betet für die, die euch beleidigen. Sorgt nicht. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Der Herr erwähnt unseren Ärger. Der Ärger ist nicht okay. Ehebruch, nicht okay. Du darfst nicht einmal eine Frau anschauen, um sie zu begehren. Man kann das alles gesetzlich nehmen. Aber wir sind heute in der Zeit der Gnade. Und deswegen müssen wir Gnade nehmen. Für alles. Für alles. Aus dem Grund ist das Gebet so wichtig, unser persönliches Gebet und das Gebet der Gemeinde. Am letzten Sonntag hat der Bruder etwas gesagt über das Gebet der Gemeinde. Ich sage euch, das ist wichtig. Was die Gemeinde gebetet, ist wichtig. Das hat Kraft vor dem Herrn. Das hat einen Wert vor dem Herrn. Die Gemeinde hat eigentlich die Autorität zu binden und zu lösen. Das Gebet ist sehr wichtig. Es ist gut, in die Gebetsversammlung zu kommen. Also ich muss von mir selber sagen, ich kann auch nicht so besonders beten. Kann ich nicht. Manchmal ganz einfach. Aber ich will beten. Ich will zum Herrn kommen. Ich will alle ermutigen. Komm in die Gebetsversammlung und bete. Setz dich hin und bete. Der Herr freut sich drüber. Der Herr sagt Amen. Jawohl. Auch wenn niemand Amen sagt, der Herr sagt Amen. Ja. Und wir beten eigentlich, weil dem Herrn alles möglich ist. Ich sage mal so, wie Luther gesagt hat, wir kommen zum Herrn als Bettler, als Arme. Also wir kommen zum Herrn, wir können es nicht, es geht nicht. Herr, ich komme zu dir. Dem Herrn ist alles möglich. Eines Tages kam ein junger Mann zum Herrn und er fragt ihn, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Mit anderen Worten, was muss ich tun, dass ich in das Reich Gottes hineinkomme? Und der Herr gibt ihm eine klare Antwort. Halte die Gebote Gottes. Dann sagt dieser junge Mann, das habe ich getan von Jugend auf. Was fehlt mir? Das heißt, er hat in sich gemerkt, etwas fehlt mir. Er merkte, etwas ist da, dass ich keine Gemeinschaft mit Gott habe. Etwas stimmt nicht bei mir, obwohl ich alles halte. Dann sagt der Herr zu ihm, verkaufe alles, was du hast. Gib den Erlös den Armen und komm, folge mir nach. Und an dem Punkt erschrick der junge Mann, weil sein Herz am Reichtum hing. Er war reich. Das war zu schwer für ihn. Und die Bibel sagt, er ging traurig weg. Er wollte schon hinein, aber er konnte nicht. Und dass er wegging, sag ich mal so, war ein Fehler. Er hätte bleiben sollen. Beim Herrn ist die Gnade. Er hätte bleiben sollen. Ein Vater eines kranken Kindes, der auch in arge Probleme geriet, rief zum Herrn: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja. Und der Herr hat geantwortet. Dieser junge Mann, er hätte zum Herrn flehen sollen. Herr Jesus, ich kann es nicht. Zeig mir, was ich tun soll. Gib mir Gnade, dass ich's kann. Der Herr hätte etwas gesagt. Jesus hat die Menschen nicht im Dunkeln gelassen. Er kam extra, um zu retten. Aber er braucht unsere Mitarbeit. Er braucht es, dass wir Gnade bei ihm suchen. Ja, schade. Der Herr sagt dann zu den Jüngern, ja, die Jünger erschrecken. Die Jünger sagen sofort: Herr, wer kann dann gerettet werden? Die haben gemerkt, oh, unser Herz hängt auch an diesem und dem. Wie können wir gerettet werden? Dann sagt der Herr: Bei Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wunderbar. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Aber es braucht, dass wir zum Herrn kommen. Herr, sei mir gnädig. Wir haben diesen Zugang. Dann zweitens, im Epheser 2 sagt uns, er ist unser Friede. Wunderbar. Christus ist unser Friede. Diese ganze Welt ist ohne Friede. Überall. Aber Christus ist unser Friede. In allem Chaos, er ist unser Friede. Und mit diesem Wort Frieden, zu diesem Wort Frieden gehört ein anderes Wort. Das Wort Einheit. Die gehören zusammen. Und wie der Bruder gestern gesagt hat, wir in der Gemeinde haben eine Einheit, die uns geschenkt ist. Dafür haben wir nichts getan. Wir haben an Jesus Christus geglaubt, aber wir haben nichts getan. Mit diesem Glauben wird uns Einheit geschenkt. Und diese Einheit besteht eigentlich, wenn ich das nur so sagen kann, aus 7 Punkte. Ja, das sind keine Punkte, das sind 7 Eins. Und diese 7 Eins reichen aus, uns eins zu machen. Ein Geist, es gibt nur einen Geist. Ein Leib, das ist auch nur eins. Dann, wir haben eine Hoffnung unserer Berufung. Es gibt nicht 2 Hoffnungen, es gibt eine Hoffnung. Es gibt nur einen Herrn, oder? Ein Herr, ein Glaube. Haben wir 2 Glauben? Nein. Ein Glaube, eine Taufe. Wir sind alle hineingetauft in den dreieinen Gott und in die Gemeinde. Und es gibt einen Gott und Vater. Es ist alles eins. Und darum sind wir eins. Das reicht aus. Darauf müssen wir uns auch konzentrieren. Darauf müssen wir uns reduzieren. Alles andere ist untergeordnet. Also Paulus sagt deutlich, Begabungen sind verschieden. Das ist so. Dienste sind verschieden. Und das muss so sein. Aber das ist untergeordnet. Das ist für die Gemeinde. Und es ist gut so. Wirklich, die Gemeinde braucht vielerlei Dinge, viele Dienste. Es gibt Dienste, die niemand sieht, sie sind wichtig. Es gibt Dienste, die man sieht, sind auch wichtig. Manche Brüder können das Evangelium sehr gut verkündigen. Das ist eine Begabung. Ich kenne einen Bruder, doch, das ist für mich ein Phänomen. Der kann so gut mit den Ungläubigen reden. Der redet mit ihnen einfach über die Dinge Gottes und die nehmen es an. Das kann ich nicht. Ich frage mich oft, Mann, Herr, wie habe ich Zugang zu meinen Kollegen? So schwierig, wie fange ich an? Und dann fange ich an, dann wollen sie gleich aufhören. Ach, aber dieser Bruder, der redet mit denen und die hören zu. Und die hören zu. Der sagt genau dieselben Dinge wie wir. Nichts Besonderes. Und die nehmen es an. Das ist eine Begabung. Aber das hat nicht jeder. Andere haben andere Begabungen, die aber auch für die Gemeinde sind. Wisst ihr, wenn ich arbeite, ich brauche viele Glieder. Ich brauche natürlich meine Hände, die arbeiten. Ich brauche meine Augen, dass ich sehen kann. Ich brauche meine Füße, dass ich hin und her laufen kann. Ich brauche meine Ohren, meine Kollegen zu hören. Ich brauche so viel. Manchmal brauche ich Fingerspitzengefühl. Wenn ich irgendwas Feines mache, dann brauche ich Fingerspitzengefühl. Genauso ist der Leib Christi. Der Herr braucht viele Glieder, viele Dienste. Aber diese Dienste sind nicht die Basis für die Einheit. Das dürfen wir nicht machen. Ein Dienst ist gegeben, aber Einheit besteht in diesen 7:1. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Und diese Einheit, so sagt uns der Epheser, diese Einheit wird bewahrt durch das Band des Friedens. Das ist wichtig. Sie ist uns geschenkt, aber sie kann verloren gehen, wenn wir fahrlässig sind, wenn wir nicht darauf achten, dass wir im Frieden miteinander sind. Natürlich, ich weiß, das ist nicht so einfach. Überall, wo Bewegung ist, da ist Reibung. Auch unter den Menschen. Wir sind lebendige Wesen. Wir bewegen uns. Da entsteht Reibung. Wir sind nicht mit allem einverstanden und wir mögen auch nicht alles. Aber in diesem Allen ist Christus der Friede. Wenn wir wirklich ein Problem mit jemand haben, wir müssen es dem Herrn bringen. Herr, ich habe Probleme mit dieser Person. Dem Herrn einfach sagen. Herr, ich bin nicht einverstanden, was der sagt. Ich bin nicht einverstanden, was er tut. Herr Jesus, ich bring es dir. Du bist das Haupt der Gemeinde. Ich lege das zu deinen Füßen nieder. Ich habe Probleme mit dieser Person. Wenn wir nicht vergeben können, bring's dem Herrn. Herr, ich kann nicht vergeben. Ich habe ein Problem. Ich kann's nicht vergessen. Es macht mir Probleme. Herr, lass mich vergessen. Der Herr tut es. Wir wissen das. Der Herr ist treu zu seiner Gemeinde. Und es heißt nicht umsonst, dass er zusammenfügt. Ich kann bezeugen, der Herr tut es wirklich. Selbst wenn wir manchmal wirklich Schwierigkeiten haben. In der Ehe. Wir müssen zusammen beten. Meine Frau und ich, manchmal Probleme. Verschiedene Meinungen oder wir sind ganz unten. Aber wir beten zusammen. Und der Herr berührt uns wieder. Du, lass das. Ja, dann ist in dir ist eine Reaktion. Lass das. Recht haben wollen, lass das. Liebe deine Frau. Doch, der Herr sagt das. Liebe deine Frau oder sei untertan. Ja, es ist auch in mir, ja. Tu, was deine Frau sagt. Ist gut. Doch, stimmt wirklich. Aber Tatsache ist, der Christus ist unser Friede. Und Gott will seinen Sohn verherrlichen, dass er der Friede ist. Und deswegen, es ist gut, dass wir nicht eigene Lösungen suchen. Das ist nicht so gut. Manche denken so, ich muss jetzt mit dem reden und dann wird es gut. Nein, es kann noch schlimmer werden. Das ist, weißt du, in einer Operation, der Arzt hat reine Hände. Aber wenn ein anderer da operiert, der hat Hände, die sind verschmutzt. Das sind Bakterien. Wenn eine Wunde da ist, lass den Herrn dran. Fass nicht da rein und na, das ist nicht so gut. Herr, ich bring's dir. Du bist der Arzt. Nimm dich dieser Sache an. Heile mich und heile den anderen. Der Herr will das Haupt sein. Er will. Okay, so viel zu diesem Punkt Frieden. Und drittens, Epheser 5. Sagt uns eigentlich, der Herr ist der Erlöser. In diesem Epheser 5 wird das Wort Bräutigam tatsächlich nicht erwähnt. Auch Braut wird nicht erwähnt. Aber der Paulus redet hier von Christus und der Gemeinde wie von der Ehe. Und zwar eigentlich in einer ganz bestimmten Weise. Zunächst mal möchte ich noch etwas dazu sagen. Christus und die Gemeinde ist eine ganz heikle Angelegenheit. Wir sind dem Herrn verlobt, so sagt die Bibel. Heute ist Zeit der Verlobung. Und die Bibel sagt uns auch, in dieser Beziehung ist auch die Sache der Eifersucht. Gott ist eifersüchtig. Er will nicht, dass sein Sohn ersetzt wird, durch nichts. Durch keine Person, durch keine neue Lehre, durch keine Praktik. Der Herr will für uns der Erste sein. Wenn wir Hilfe brauchen, er will uns helfen. Er will dir helfen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber das ist etwas ganz Heikles. Christus und die Gemeinde. Gottes Herz ist dort. Könnt ihr das verstehen? Sein ganzes Herz ist dort. In der Ehe. Wenn plötzlich ein anderer Mann auftaucht und die Frau ablenkt, das gibt große Probleme. Das gibt große Probleme. Das ist genauso mit Christus und der Gemeinde. Gott ist eifersüchtig. Schau mal schon im Alten Testament. Gott ist sehr verletzt. Sehr verletzt. Sie haben die Götzen angebetet. Sie haben anderes erwählt. Gott war sehr verletzt. Und die Propheten mussten reden. Mit auf Lebensgefahr mussten sie reden. Gott sagt, geh hin und rede noch einmal, weil sein Herz dort ist. Er will sein Volk wieder wenden zu sich selbst. War schwierig für die Propheten. Aber Gott ist eifersüchtig. Und dann in Hesekiel erzählt er seine Geschichte. In Hesekiel 16 und in Hesekiel 23 erzählt Gott seine Geschichte mit Israel. Und wenn ich das einmal so sagen darf, sein Herz war zerbrochen. Er war zerbrochen. Es war wie, wenn ein junger Mann eine Frau liebt und die geht weg von ihm. Er war zerbrochen. Und er erzählt die Geschichte. Und er sagt ihnen eigentlich, ich liebe euch. Ich will euer Herz eigentlich gewinnen. Und es ist genauso im Neuen Testament. Die Gemeinde ist nicht irgendeine Sache, ist nicht irgendein Zusammenkommen von Gläubigen. Die Gemeinde ist das Gegenüber vom Herrn. Die Gemeinde ist seine Liebe. Also Paulus sagt dort, Christus hat die Gemeinde geliebt, darum starb er am Kreuz. Ich muss ehrlich von mir sagen, ich kann diese Liebe nicht ermessen. Das ist tief, wenn ihr einmal die Geschichte lest, was der Herr erduldet hat. Das ist schwer. Das kann niemand, behaupte ich. Außer ihm kann das niemand. Er hat gelitten in würdiger Weise. Sie haben ihn geschlagen. Sie haben ihn verspottet. Er hat nichts gesagt. Pilatus hat versagt. Pilatus wusste unschuldig. Wusste er. Er hat sich anders entschieden. Sie haben eine Dornenkrone aufgesetzt. Kannst du dir das vorstellen? Das ist eine Verspottung. Weil es hieß, er ist der König der Juden. Und sie haben eine Dornenkrone geflochten. Und der Herr hat das Kreuz erduldet, das langsame Sterben, weil er die Gemeinde so liebt. Und wir müssen auch sagen, der Herr starb mit einer Hoffnung. Wir haben diesen Vers gelesen in Hebräer. Da sagt er, der Herr achtete der Schande nicht und er duldete das Kreuz, weil er die Freude sah, die vor ihm lag. Wir haben auch, ich glaube, vor 2 Wochen oder so über die Freude geredet. Der Herr hatte diese Freude in sich, aber es war eine Hoffnung. Die Hoffnung auf die herrliche Gemeinde, das war in ihm, das hat er gesehen. Dafür hat er sich hingegeben. Und insofern können wir auch sagen, müssen wir sogar sagen, wenn der Herr an uns wirkt, es ist seine Liebe. Das ist nicht nur, weil er uns zurechtbringen will. Ja. Eltern wollen manchmal einfach die Kinder zurechtbringen. Jetzt sei endlich still. Aber der Herr, er liebt uns. Darum wirkt er an uns. Und deswegen betet Paulus. Der Bruder Paulus wünschte so sehr, dass die Gläubigen die Hoffnung ihrer Berufung sehen, dass sie den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sehen. Verstehst du, den Reichtum seiner Herrlichkeit, da ist ein Reichtum, da ist nicht nur ein Ausdruck, da ist ein Reichtum an Herrlichkeit. Im Römerbrief sagt Paulus, wir sind Gefäße des Erbarmens und Gott will den Reichtum seiner Herrlichkeit in uns zum Ausdruck bringen. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Nicht nur ein bisschen, ja, dass man suchen muss. Nein, Reichtum seiner Herrlichkeit. Es ist in dieser Zeit verborgen, aber es wird offenbar werden, wenn der Herr offenbar wird. Und aus diesem Grund redet Paulus vom Reinigen. Ja, Reinigung ist eigentlich gar nicht so leicht, darüber was zu sagen. Reinigung ist eigentlich ein großer Begriff. Reinigung. Wir wissen alle, wir müssen gereinigt werden. Also, die Bibel sagt einmal, wer kann sagen, ich habe mein Herz gereinigt? Kann niemand sagen. Unsere Herzen sind alle unrein. Und der Herr, wenn er uns beruft, er beginnt ein Werk. Er beginnt erstmal mit den groben Sachen, mit groben Sünden, das muss gereinigt werden. Mit schlechten Angewohnheiten und schlechten Worten, die müssen gereinigt werden. Aber je länger wir mit dem Herrn wandeln, wir merken, da ist in mir was nicht gut. Merkst du? Und dann bringen wir es dem Herrn, Herr, diese Sache, behandle das. Das ist zwar verborgen in mir, das sehen die anderen vielleicht nicht, aber das muss weg. Das muss gereinigt werden. Das muss gereinigt werden, damit die Gemeinde herrlich wird. Damit der Ausdruck Christi wirklich klar hervorkommt. Ungehindert. Ich möchte dazu noch etwas sagen. Das Volk Israel, Gott hat sie erlöst aus Ägypten. Und sie haben Großes gesehen. Und er hat sie befreit und hat sie durch das Rote Meer hindurchgebracht. Und sie sahen ihre Feinde im Roten Meer schwimmen und sie lobten den Herrn. Sie haben ein Lied gesungen über seine Herrlichkeit. Aber das Problem war, Sie waren aus Ägypten raus, aber Ägypten war noch in ihnen drin. Das war ein Problem. Dieses ägyptische Wesen, es war noch in ihnen. Wir sehen das am Berg Sinai. Sie machten ein goldenes Kalb. Das kam von Ägypten. Die Ägypter hatten diesen Kult, sage ich mal, diesen Götzendienst. Das war wieder da. Und der Herr wusste, sie müssen gereinigt werden. Ja? Der heilige Gott kann nicht unter ihnen wohnen. Das geht nicht. Der heilige Gott und diese Unreinheit, das passt nicht zusammen. Sie müssen schon einen Prozess durchmachen. Und der Herr gab ihnen das Manna. Und der Herr hatte die Hoffnung, dass sie es verstehen. Das Manna. Also ihr wisst, in der Wüste war auf einmal nichts mehr zu essen. Dann haben sie gemurrt, haben nichts zu essen. Dann sagt der Herr, okay, morgen früh geht raus und ihr werdet finden. Und da war etwas wie Koriandersamen und schmeckte wie Semmeln mit Honig. Und sie sagten, Manhu. Das heißt auf Hebräisch, was ist das? Manhu. Darum heißt das Manna. Aber der Herr dachte, sie verstehen, dass der Mensch lebt durch das Wort Gottes. Er dachte, sie begreifen das. Und Jesus sagte auch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Klar, wir müssen essen. Der Mensch lebt durch jedes Wort, das aus dem Mund Gottes herausgeht. Und der Herr dachte, dass sie dieses Wort von ihm aufnehmen, verinnerlichen, dadurch leben und dass es sie reinigt. Also ihr kennt Psalm 119, der Mann war, liebte das Wort. Der hat es wirklich in sich wohnen lassen. Das war das Gesetz, aber es war für ihn süß wie Honig. Wie viel mehr heute das Evangelium. Und insofern spricht der Bruder Paulus über das Wasserbad im Wort. Also, okay, wenn wir uns reinigen, ja, wir duschen uns, dann sind wir rein. Ne? Aber, wie ich angedeutet habe, so schnell geht das mit den inneren Dingen nicht. Das dauert seine Zeit. Aber das Wort hat so eine Wirksamkeit, so eine Kraft, das Wort reinigt uns. Deswegen müssen wir das Wort ernst nehmen. Wir müssen dadurch leben. Jeden Morgen beginne mit dem Wort. Bete und nimm das Wort. Beten, lese das Wort. Ich muss sagen, das ist sehr gut. Das Wort zu beten, es in uns wohnen zu lassen, sogar reichlich wohnen zu lassen. Lies es, sprich darüber, habe Gemeinschaft darüber. Das Wort, ich muss sagen, das Wort will in uns wohnen. Das Wort selber will in dir wohnen. Aber wir müssen einverstanden sein. Gut, jetzt komme ich nochmal auf die Perle zum Sprechen. Also Perlen, man weiß nicht genau, wie sie entstehen. Aber Tatsache ist, diese Muschel wird verletzt. Und die Verletzung bewirkt in der Muschel eine Zyste. Und die Muschel scheidet etwas ab, das ist Calciumcarbonat. Das ist dasselbe wie ihre Schale. Scheidet sie ab um diese Verwundung. Und da entsteht eine Schicht nach der anderen. Und im Altertum waren diese Perlen sehr geschätzt. Heute ist leider nicht mehr so. Aber früher war das sehr geschätzt. Aber auch heute noch. Die berühmteste Perle, die es gibt, man sagt die schönste, wurde im 16. Jahrhundert gefunden. Bei Panama. Also in Mittelamerika. Und diese Perle ist ungefähr 13 Gramm schwer, birnenförmig, und sie war längere Zeit in der spanischen Krone. Und diese Perle wechselte die Besitzer und 2011 wurde diese Perle wieder versteigert. Was denkt ihr, wie teuer die Perle war? Was denkt ihr? Ich sag's euch. 10,5 Millionen Dollar. Euro, in Euro umgerechnet, 9 Millionen. 9 Millionen für eine kleine Perle. Aber ich sage euch, Gott will solch eine Perle. Gott will so etwas Kostbares. Er hat alles geschaffen. Er will was Kostbares. Er will nicht etwas Gewöhnliches. Das stellt ihn nicht zufrieden. Er will Christus und die Gemeinde in dieser Herrlichkeit. Dafür sind wir hier. Und möge der Herr uns helfen. Möge der Herr uns ermutigen, auf diesem Weg weiter voranzugehen.